NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
22. August 1882. Der Geburtstag der Berner Aristokratin Elisabeth de Meuron.
Sit röper oder sit rangestellt? Sind Sie jemand oder sind Sie angestellt? Fast jeden Ihrer Zeitgenossen hat sie in Verlegenheit gestürzt, wenn sie ihm diese Frage stellte. Elisabeth de Meuron von Tscharner, die letzte Aristokratin von Bern. Dass einer, der etwas ist, ein Mann von Ehre, sich von einem anderen anstellen lässt, gar für einen anderen in einem Büro herumsetzt, entzog sich ihrem aristokratischen Verständnis. Wie so ganz anders geartet waren doch ihre Vorfahren, Leurs Excellences, Messieurs de Bern. Die gnädigen Herren von Bern nannten sie sich auf Deutsch. Gnädiger wiesen hatten sie sich sogar Ludwig dem 14., dem Sonnenkönig in Paris, wenn der Franzose schon wieder einmal in finanzieller Not war. Jetzt aber diese windige Generation von wurzellosen Büroexistenzen, die mit der neuen eidgenössischen Bundesverwaltung in Bern eingefallen waren. Madame de Meurons ganze Fassungslosigkeit schwang in dem einen kurzen Satz: Sit röper oder sit rangestellt. Am 22. August 1882 ist Elisabeth am Münsterplatz in Bern geboren. Da war es allerdings lang schon vorbei mit der gnädigen Herrschaft der gnädigen Herren von Bern. 1798 hatte Napoleon den Berner Bärengraben stürmen lassen. In Ketten legten die Franzosen Berns Wappentiere, gaben jedem Bären den Namen eines der großen Berner Geschlechter, von Steiger, de Wattenwil, von Tavel, und verschleppten sie mit Hohngelächter nach Paris. Noch heute ist Elisabeths Elternhaus am Berner Münster eines der schönsten Häuser von Bern. Dennoch empfand sie ihre Jugend dort als Kauschmar, als Albtraum. Viktorianisch raus, Königin Victoria sauber, sei sie erzogen worden. Dass es vielleicht nicht genüge, auf dem Standesamt ein Papier zu unterschreiben, um dann auch Kinder zu bekommen. 2 Tage vor der Hochzeit begann diese Sorge Elisabeth zu plagen. Sie fragte ihre Mama, da sei die alte Madame von Tscharner, eine geborene de Wattenwil, höhn geworden, zornig. Über so etwas rede man nicht. Adam und Eva hätten das von selber herausgefunden im Paradies. Leider, meinte dazu Elisabeth, seien Adam und Eva gerade deshalb aus dem Paradies vertrieben worden. Ihr Herz hatte sie an einen jungen Zürcher verloren. Der wagte sich vor den alten Ludwig von Tscharner, seines Zeichens Oberst im Generalstab, bat ihn um die Hand seiner Tochter. Kaum aber waren seinem jugendlichen Mund die ersten grässlichen Zürcher-Dialekttöne entfahren, da fiel ihm der alte Tscharner schroff ins Wort. Um die Tochter ging es ihm weniger. Aber dass die Schlösser, die Güter, die Stadthäuser eines großen Berner Geschlechts in Zürcher Hand fallen könnten, dies war unvorstellbar. Elisabeth von Tscharner musste Frédéric de Meuron heiraten. Das ist kein Berner, sondern ein Neuenburger Name. Neuenburg, Neuchâtel, etwas westlich von Bern gelegen, war lange ein preußisches Fürstentum. Niemals hätte Preußen Neuchâtel so weit im Süden gegen Frankreich halten können, ohne Berns Unterstützung. Sich einen kleinen preußischen Satellitenstaat zu halten, das hat den gnädigen Herren von Bern sehr gefallen. Auch nach der Revolution von 1848 blieb der Adel in Neuenburg Royalist. Söhne taufte man mit Vorliebe Frédéric. Frédéric de Meurons Bruder Alfred diente, obwohl Schweizer Staatsbürger, noch 1911 als Offizier in Kaiser Wilhelms Marine. 2 Kinder hatte sie von Frédéric. Dann ließ sie sich scheiden. Nicht, weil Frédéric homosexuell war. Damit ging man im Adel nachsichtiger um als in der Bourgeoisie. Etwas anderes lastete ihr auf der Seele. Seit Jahrhunderten hatten die Berner und die Neuenburger Aristokraten unter sich geheiratet. Frederik war ihr Vetter. Woran anders lag es, dass Luise, ihre Tochter, geisteskrank wurde? Mit einem marokkanischen Liebhaber entlief die Unglückliche nach Tanger. Geliebt hatte Elisabeth ihren Sohn, Roger Frederik. Ihn trieben epileptische Anfälle zur Verzweiflung. Schon war ihr Bruder ums Leben gekommen, ihre Eltern auch schon tot. Da suchte sie in einer kalten Januarnacht nach Roger Frederik. Im eigenen Blut lag er da. Mit seiner Offizierspistole hatte er sich erschossen. Das war die Stunde, in der Madame de Meuron beschloss, ihr Leben lang Trauer zu tragen. So werden die Zeichner, die Fotografen sie verewigen. Schlank, elegant, im knöchellang wallenden schwarzen Mantel, auf noch eleganteren schwarzen Stöckelschuhen, rasch dahineilend. Oben aber unter der weiten Krempe ihres schwarzen Strohhutes nichts hervorlugend als die lange, edle Aristokratennase, Le Nez Bourbonien. In ihrer rechten Hand steht das Hörrohr. Das messingfarbene, langgeschwungene Hörrohr von Madame de Meuron. Nur Banausen haben es, haben gar sie selbst als altes Gerümpel verachtet. Dieses Hörrohr hatte sie in Deutschland fertigen lassen, als zivile Adaptation jener periskopischen Horchgeräte, mit denen die Wehrmacht feindliche Gespräche abzuhören hoffte. Aber so viel wie die Wehrmacht wollte sie gar nicht hören. Ob sie ihr Hörrohr überhaupt an die Wange legte, war stets ihre souveräne Entscheidung. So höre sie nur, was sie hören wolle. So höre ich nur, was ich höre wott. Manchmal ließ sie es irgendwo liegen. Sorgen brauchte sie sich deshalb nicht zu machen. Auf dem Berner Fundbüro kannte man auswendig die Adresse, an die das kostbarste aller Hörrohre zu schicken war. Schloss Rümmligen bei Bern. Von ihren beiden Schlössern war Rümmligen das kleinere. Etwas südlich von Bern liegt es märchenhaft eingebettet in eine weite Bauernlandschaft. Ein Gutsbetrieb gehörte damals dazu. Stolz ließ die Aristokratin in ihren Pass als Beruf Landwirtin eintragen. Besonderen Ruhm erwarb sich die Rümmliger Schlossherrin bei den Berner Bauern in der Schweinezucht. Gäste pflegte sie zuerst ins Schlössli zu führen, vor die Wand mit dem riesigen Stammbaum ihres Geschlechts, gleich danach aber in den Stall, wo sie ihrem Zuchteber Dromo das Öhrli kraulte. »Du bist ein Prachtskerli, Dromo, viel reinrassiger als alle die Herrschaften auf meinem Stammbaum.« Um den Bauern Vorbild zu sein, ging sie im Dorf gelegentlich zur Kirche, protestantisch gesagt, Predigt. Vorne, in einem der drei Herrschaftssitze ihrer Vorfahren, pflegte sie als Zeichen frommer Sammlung ihr Hörrohr hoch zur Kanzel zu richten. Wie groß war ihre Entgeisterung, als sie eines Sonntags ihren Herrschaftssitz besetzt fand. Ein gewöhnlicher Bauer saß da, frech sah er sie an, vor Gott seien alle Menschen gleich. Madame de Meuron scheuchte ihn gleichwohl weg. Im Himmel oben sind wir meinetwegen alle gleich, aber hier auf Erde muss es ordentlich sein. Überwunden waren längst die viktorianischen Hemmungen ihrer Jugend, als sie eines Tages eine Gruppe von Offizieren über ihre Wiesen führte. Da fügte es sich, dass in ihrer Unterwäsche ein Gummizug riss. «I meine dessous hat der Selastik lago.» Wie die Venus von Botticelli stand Madame de Meuron auf ihrer Schlosswiese, nur dass keine Muschel ihre Füße umhüllte, sondern herabgerutscht unter den schwarzen Rock ihre weiße Unterhose, das Hosengschlötter, wie sie sagte. Ungeniert stieg sie aus dem Hosengschlötter aus, spießte es auf ihren Stock, reckte es vor den betretenen Blicken der Armee hoch in die Luft, um es dann ihrem Stallknecht vor die Nase zu halten. Antonio, träge das ins Schlössli über. Einmal im Jahr feierte das alte aristokratische Bern vor dem Schlössli große Urstände. Das war beim Concours Hippique, bei ihrem Pferderennen um den Grand Prix du Château de Rümligen. Die höchsten Würdenträger der Eidgenossenschaft, Bundesräte, Oberstkorpskommandanten, erwiesen ihr bei der Gelegenheit, erwiesen dem untergegangenen alten Bern noch einmal die Ehre. Doch dann das Unerhörte. Berns letzte Aristokratin wurde Berns erste Automobilistin. Ein edler Wagen war das selbstverständlich, ein cremefarbener Lancia. Mit dem Hörrohr vorn auf dem Nebensitz unternahm sie weite Fahrten bis über den Gotthard ins Tessin. In der Künstlerkolonie auf dem Monte Verità bei Ascona, in der Gesellschaft schräger deutscher Außenseiter, war es ihr, der Außenseiterin aus Bern, wohler als daheim unter ihren letzten Standesgenossinnen im Cercle des Grandes Familles de Bern. Für ihre Stadthäuser zwischen Kramgasse und Junkerngasse wählte sie jetzt als Mieter frei nach Laune, ums Geld unbekümmert, junge Männer aus, deren Visagen ihr gefielen. Studenten, Maler, Sänger, Intellektuelle. Eine alternative Ersatzfamilie wurde das, die sie allerdings aristokratisch streng betreute. Mit ihrer Schuhtrocke, einer Schuhschachtel voll Schlüsseln, zog sie dann inspizierend von Wohnung zu Wohnung. Einen Augenblick machte sie mit im Bund der Schweizerinnen gegen das Frauenstimmrecht. Aber nicht lange. An der Einführung des Frauenstimmrechts fand sie, liege nichts. Wichtig sei die Abschaffung des Männerstimmrechts in der Schweiz. Das Tram, die Berner Straßenbahn, machte sie über Bern hinaus berühmt als erste Schwarzfahrerin der Schweiz. Wagte es einmal ein Kondukteur, ein Schaffner, in ihr Hörrohr das Wörtlein Billet, Billett zu flüstern, so wurde Madame ungnädig. Ewig sie, bevor es Tram gsi isch. Ich war, bevor die Straßenbahn war. Je älter sie wurde, desto souveräner genoss sie so die Narrenfreiheit, überholt zu sein. Eines Tages aber ging ein Platzregen über Bern nieder. Schärme, Zuflucht suchte sie in der Schalterhalle ihrer Bank. Das brachte sie auf den Gedanken, einmal doch auch wie moderne Leute von ihrem Konto Geld abzuheben. So unüberhörbar, dass ganz Bern es erfahren musste, rief der Schalterbeamte in ihr Hörrohr: Madame de Meuron, dir sit bankrott. Mochte ein Bankangestellter sie für bankrott halten, zahlungsunfähig war sie deshalb nicht. Noch bewahrte sie im Schlössli eine Truhe voll von Vreneli, jenen winzigen Schweizer Goldstücken, von denen jedes heute etwa 200 Franken wert ist. Wenn sie Gäste durchs Schlössli führte, endete die Tour jetzt manchmal oben im Türmli. Der kalte Wind pfiff durch die offenen Scharten, leise klapperten die Rüstungen ihrer Vorfahren, mittendrin gespenstisch flatternd ihr eigenes, mit weißem Tüll verziertes, schwarzes Totenkleid. Karl Marx hat einmal bemerkt, dass alte Dinge nicht immer in tragischer Zerstörung enden. Manchmal enden sie glücklich, dann aber im Gewand der Komik, in Selbstironie und Witz. So glücklich war sie dem ganzen Berner Land ans Herz gewachsen, die Eigenwillige, die Geistreiche, die große alte Dame auf Schloss Rümligen, dass alle inständig hofften, sie werde 100 Jahre alt. Als wolle sie die Spätgeborenen ein letztes Mal zum Narren halten, ist sie dann doch 1980 mit 98 Jahren schon gestorben. Elisabeth de Meuron von Tscharner, die letzte Aristokratin von Bern.
Im Zeitzeichen erinnerte Hans-Konrad Zander an Elisabeth de Meuron, die am 22. August 1882 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.